Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Heute Freitagabend spielt im WM-Quali-Spiel die Schweizer Fußballnazi gegen Kosovo. Für viele Menschen ein ganz besonderes Spiel. Der Blick schreibt, es sei kein Fußballspiel, sondern ein Freudefest. Denn für viele Menschen mit kosovarischen Wurzeln ist klar, egal wie der Match ausgeht, sie gehen als Sieger vom Platz. Weil in ihrer Brust schlagen zwei Herzen. Sie sind in beiden Ländern stark verbunden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und das Gefühl von zwei Herzen in der Brust kenne ich gar nicht. Ich bin durch und durch Schweizerin. Also wenn ich mich unbedingt noch mit einer anderen Nationalität schmücken will, dann bin ich noch zu einem Achtel Dänin. Aber seien wir mal ehrlich, das gilt nicht. In meiner Brust schlägt nur ein Herz. Und darum interessiert es mich sehr, wie sich die Verbundenheit zu zwei Ländern und Kulturen anfühlt. Ist es eine Verbundenheit oder eher eine Zerrissenheit? Fühlt man sich in beiden Welten daheim oder ist man an beiden Orten der Ausländer? Und wie ist es, tagtäglich mit Vorurteilen konfrontiert zu werden? Diese und noch weitere Fragen bespreche ich heute mit Janine Dahinden. Sie ist Migrationsforscherin an der Uni Neuchâtel. Grüezi Frau Dahinden, schön sind Sie da heute im Durchblick. Und als Einstieg würde ich gerne mit einer persönlichen Frage starten. Sie beschäftigen sich ja intensiv mit dem Thema Migration. Was fasziniert Sie persönlich oder auch wissenschaftlich an diesem Thema?
Es ist eigentlich weniger Migration oder Migranten, Migrantinnen, die mich faszinieren, sondern mehr, wie man Leute migrantisiert, wie ich das nenne. Das heisst, wie man gewissen Leuten Migrationskategorien zuschreibt und anderen nicht. Weil das ist ja nicht immer gleich. Also gerade eben, es wird ja heute um auch Leute aus dem Kosovo gehen. Da wird sehr häufig migrantisiert, wird ihnen zugeschrieben, sie sind Migranten, sie können da geboren sein, sie können vierte Generation sein. Wenn man irgendwie Berisha gehört, ist man immer noch nicht von da. Es gibt andere Hochqualifizierte, der CEO von Bulgari da in Neuchâtel wird man nicht als den Migrant bezeichnen. Und ich interessiere mich da quasi dafür, wie es ein Wir konstruiert wird, ein Wir Schweizer, Schweizerinnen, indem man die anderen als andere definiert und ausschließt. Quasi. Also das ist das, was mich daran fasziniert.
Und kann man einfach beantworten, wo machen wir den Unterschied?
Das ist eben, also so einfach ist es nicht zu beantworten. Weil es ist, also wenn es Internet, es ist auch unterschiedlich. Im öffentlich-politischen Diskurs wird anders migrantisiert, wie in der Statistik zum Beispiel oder im Gesetz. Also das gibt nicht eine einheitliche Sache. Aber was auf jeden Fall ist, ist natürlich, wenn man migrantisiert, wird jemand als nicht dazugehörig definiert, wird jemand ausgeschlossen, hat jemand nicht den gleichen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Sagt das symbolisch, aber auch ganz klar, zum Beispiel Arbeitsmarkt, Wohnungssuche. Und man kann auch einen Schweizer Pass haben und trotzdem noch migrantisiert sein. Also eigentlich formell dazugehören, aber informell eben nicht.
Mhm. Und da wäre eben eine Gruppe wären da eben Kosovaren. Und ein Haufen der Kosovaren in der Schweiz redet ja von einem Leben zwischen zwei Welten. Ist das so ein typisches Gefühl, das Sie in Ihrer Forschung auch sehr gut kennen?
Wenn man ein bisschen daran kratzt, wenn man mit den Leuten redet, kommt es dann eben ein bisschen anders daher. Und ich glaube, es geht eben ganz viel eben um so Zuschreibungen. Also Zuschreibungen, die man diesen Leuten macht. Wenn man immer fragt, wo kommst du denn her, heisst es ja schon mal, dass man es nicht als da zugehörig betrifft. Und es geht natürlich auch darum, dass wir in einer sehr nationalstaatlichen Logik sind. Und Kosovo ist auch noch eine Etikette, die häufig negativ ist. Ja, auch aufgeladen ist. Es gibt Hierarchisierungen und es gibt auch Reaktionen bei den Leuten. Also man muss irgendwie mit diesen Zuschreibungen umgehen. Und da gibt es verschiedene Wege. Das ist ja, was wir in der Forschung immer wieder gesehen haben. Also eine Reaktion kann sein, das kosovarisch sein, noch mehr vorstreichen. Das kann ganz klar eine Reaktion sein auf so Zuschreibungen. Andere werden sehr politisch aktiv. Dritte dann vielleicht eine Männlichkeit streichen. Vierte wäre plötzlich die Religion wichtig. Also es gibt ganz... Fünfte versuchen irgendwo immer zu sagen, nein, ich bin wie ihr, ich bin wie ihr, wir machen es wie ihr. Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Aber so Zuschreibungen sind eben nicht einfach nur neutral, also, sondern da passiert etwas mit den Leuten. Das mit den zwei Welten, das ist wie so durch die Zuschreibungen, die gegenseitig dann wieder angenommen werden, umgedeutet werden, wieder zugeschrieben werden, gibt es halt die Idee von den zwei Welten schlussendlich. Ganz klar.
Sie haben schon ein bisschen angetönt, aber die einen werden politisch, die anderen versuchen superschweizerisch zu sein, die anderen versuchen eben ihre Wurzeln führen zu heben. Aber gibt es vielleicht sonst noch etwas, wo man so die Zerrissenheit bei diesen jungen Menschen mega fest merkt?
Ja, ich meine, wenn man immer zugeschrieben wird, dass man nicht dazugehört, dann ist man irgendwann zerrissen. Also ich finde, das ist relativ eine klare, einfache Antwort. Und ich meine, da kommt ja noch dazu, dass wir also ganz multiple Identifikationen haben. Also ich rede hier lieber von Identifikationen wie von Identitäten, weil Identität ist häufig so etwas, was man sich so als einfach gegeben vorstellt. Aber als ich jetzt als Professorin kann sagen, ich bin Professorin, ich bin Joggerin, ich bin Yogi, ich bin Kinofan, ich bin Fußballfan, abgesehen davon, ich bin Kosmopolitin, ich bin eine Mutter, ich bin Velofahrerin. Man würde nie einfach mich nur reduzieren auf Schweizerin. Aber plötzlich, wenn es um Einwanderung geht, sie haben ja alle auch so komplexe, multiple Identifikationen, die Leute, wird einfach eine massive Reduzierung gemacht auf Nationalität letztlich. Und das ist auch etwas sehr Gewaltvolles. Es hat sehr viel Gewalt da drin natürlich. Also das mit den zwei Welten ist auch, dann ist ja plötzlich einfach nur die Nationalität, die übrig bleibt und dann so als Clash gegenüberstellt und dann irgendwie ein bisschen auffüllt. Aber nicht mehr die ganze Vielfalt, die ja jeder Mensch eigentlich hat letztlich. Mhm.
Wie prägt Beziehung zum Kosovo? Also wenn ich meine Familie dort runter besuche oder auch Medien von dort konsumiere, wie prägt das Identitätsgefühl in der Schweiz?
Eben, ich glaube, wir haben ja alle eine multiple Identität. Also ich sage immer, ich wohne an zwei Orten, in Neuchâtel und in Zürich. Und das findet ja niemand problematisch. Schlichtweg nicht, oder? Dann würde man nicht sagen, ui, was ist jetzt das für ein Problem identitätsmässig? Obwohl es ja zwei Sprachen sind. Sobald es eine nationale Grenze dazwischen hat, ist es durch ganz anders quasi wahrnehmen. Plötzlich ist es ein Problem. Warum sollte es ein Problem sein, wenn jemand sich an verschiedenen Orten identifiziert, an verschiedenen Orten lebt? Das ist wirklich auch einfach durch die ganze Konstruktion vom Nationalstaat. Wird das überhaupt zu einem Problem? Weil in dieser Logik muss man sich auch nur an einem Ort identifizieren. Eigentlich ist es ja gut, wenn man viele Punkte hat, wo man Leute hat, wo man sich verwurzelt fühlt, wo man gerne hat, wo man sein kann, wie man ist. Ob jetzt da eine nationale Grenze dazwischen ist oder nicht, ist eine andere Frage. Und manchmal gibt das natürlich auch Druck, das ist klar.
Die Frage ist ja mehr, fühlt man sich dann auch zugehörig irgendwo? Weil ich meine, ich kenne einen Haufen, die irgendwie sagen, ja, in der Schweiz bin ich immer der Ausländer, aber wenn ich heim in Kosovo gehe, bin ich irgendwie auch der Ausländer, weil die Sprache dort rede ja irgendwie auch nicht so richtig. Also das hilft ja dann irgendwie ja gleich nicht, weil man ist wie irgendwie nie zu Hause und überall ist man so der Fremd, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich auch viel gehört habe in den Forschungen, die ich gemacht habe, das ist klar. Aber es gibt dann auch die plötzlich eben halt trotzdem mehr einfach in der Schweiz sind oder mehr sich wieder am Kosovo zuwenden. Das sind wieder so Strategien, wie man eben mit so Sachen, mit so Zuschreibungsprozessen letztendlich umgeht. Aber ich meine, wenn man überall als fremd bezeichnet wird und sich nicht dazugehört, das ist klar eben wieder, das macht etwas mit den Leuten. Das sind keine einfachen Situationen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ja von beiden Seiten dann so ein Druck gibt, oder? Also, was bedeutet denn das? Also zum Beispiel jetzt auch junge Leute bei der Berufswahl oder beim Heiraten oder in der Religion, was kann denn das für einen Druck auslösen?
Ich weiss nicht, ob man es so einfach kann sagen, es löst einfach einen Druck aus. Also vor allem nicht die, die schon, also ich rede jetzt von Leuten, die da geboren sind, also quasi, oder? Und natürlich haben die Eltern zum Teil andere Vorstellungen, was gut wäre für sie, wie was sie selber finden, was gut wäre für sie. Kennen wir aber alle auch, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist aber schon, denke ich, unter anderem natürlich auch, weil die Eltern eine Migrationsbiografie hatten. Das ist klar. Aber das sind Sachen, die häufig auch vorher abgewendet werden können. Und manchmal gibt es Konflikte. Also das will ich überhaupt nicht ausschliessen, das ist völlig klar. Aber Konflikte gibt es eben auch in anderen Familien. Nur tut man es dann nicht so interpretieren, wie halt in einer Familie, die es quasi Migrationsgeschichte hat. Da tust du dann ganz schnell mit, das ist ihre Kultur und so weiter. Und bei uns ist dann, weißt du nicht, ein psychologisches Problem zum Beispiel. So, da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsmuster, die manchmal auch vorgeholt werden, wenn es dann so Konflikte gibt in der Familie. Und die gibt es, das ist ganz klar.
Aber kann dann die Zerrissenheit zwischen zwei Welten, man nennt es jetzt einfach mal so, kann das auch ein Potenzial sein oder eine Chance sein?
Ich glaube, so multiple Zugehörigkeiten sind eine Chance. Wenn es den Leuten dabei gut geht, das ist natürlich eine riesige Ressource. Also man kann verschiedene Sprachen, man kann sich an verschiedenen Orten zurechtfinden, man hat verschiedene Lebensentwürfe. Also es sind Wahnsinnsressourcen. Das wird ja natürlich einfach auch viel zu wenig wahrgenommen, weil man hat ja immer noch so den negativen der Ressourcendefizit-Diskurs quasi, oder? Also eine Fremdsprache, wenn es nicht Englisch ist, nützt einem heute nichts. Aber trotzdem, ich meine, die Leute reden 2-3 Sprachen in der Regel. Also mehr wie auch viele Leute, die jetzt keine Migrationsgeschichte haben in der Familie. Nur wird das häufig gar nicht als Ressource wahrgenommen. Also ich denke, so, wie gesagt, Migration als solches ist nicht ein Defizit, sondern eigentlich hat es da auch ganz viel Potenzial für Ressourcen drin. Aber das ist nur möglich, auch zu mobilisieren, eben wenn man nicht immer auch irgendwie quasi weggeschickt wird. Mindestens symbolisch, würde ich mal sagen. Oder sich immer muss beweisen und nochmal beweisen und nochmal beweisen. Viel mehr wie alle anderen.
Und was raten Sie denn so Menschen, die diese Ambivalenz so erleben?
Ich glaube, ich würde eher sagen, dass es an uns liegt, nicht an den Menschen, die Ambivalenz haben, sondern dass man mit diesen Zuschreibungen einfach aufpassen muss. Vor allem, und das ist klar, das ist halt eine nationalstaatliche Logik. Und gerade in der Schweiz haben wir ein sehr starkes, was man in der Wissenschaft nativistisch nennt, Konzept. Das heisst, Sie kennen vermutlich auch den Begriff von Eidgenossen. Also Sie können zwar Schweizerin werden, aber Eidgenossin werden ist nach wie vor wahnsinnig schwierig. Und das ist ein wahnsinniges Ausschlusskriterium letztlich. Man redet ja auch, also Papierschweizer oder eben Citoyen de Papier oder wie auch immer. Oder? Also dass man da irgendwie, weil ich meine, es ist ja so vielfältig, die Schweiz, dass man einfach muss irgendwann versuchen, die Konstruktionen ein bisschen zu reflektieren und Leute eben auch als Zugehörige quasi können anschauen, wenn sie einen anderen Namen haben, wenn sie nicht weiss sind und. Also ich denke, das ist unsere Verantwortung, weil durch die ganzen Ausschlussmechanismen tun wir eigentlich machen, dass die Leute wirklich irgendwo auch sich dann wieder identifizieren mit etwas ganz anderem. Auch nur eingleisig häufig.
Haben Sie denn irgendein Beispiel oder einen Ansatz, quasi, was sich dann ändern muss, damit sich die jungen Kosovaren wirklich als Teil von der Schweiz fühlen, ohne dass sie sich in Anführungs- und Schlusszeichen anpassen müssen? Eben quasi, dass unsere Denkweise sich ändert.
Also ich glaube, das ist halt wirklich ein ganzes System. Es ist ja nicht nur ein Denksystem, sondern es geht natürlich viel weiter, würde ich jetzt mal sagen. Aber also wir können anfangen bei ganz eigentlich banalen Sachen, die aber wahnsinnig politisch aufgeladen sind. Also wieso muss sich jemand, der da geboren ist, die ganze Schulzeit gemacht hat und so weiter, noch für eine Einbürgerung bewerben zum Beispiel? Also warum kann man nicht quasi sagen, hey, jemand, der doch da geboren ist, die ganze Schule da gemacht hat, was unterscheidet die Person von einer anderen schweizerischen Person zum Beispiel? Und das betrifft ja jetzt nicht nur Kosovo-Albaner, sondern überhaupt alle Leute quasi mit einer gewissen, die keine Schweizer Staatsbürgerschaft haben. Aber das sind natürlich hochpolitisierte Themen, die auch instrumentalisiert werden, vor allem auch von den rechten Parteien. Aber grundsätzlich, einfach rational gesehen, ist es ja eigentlich absolut unbegreiflich, warum jemand noch muss sich erniedrigen und einen Einbürgerungsprozess durchgehen, wenn er oder sie das ganze Leben da verbracht hat.
Wir hatten mal den Italienerstrom gehabt. In der heutigen Zeit ist der Italiener schon lange kein Ausländer mehr so in der Schweiz. Kann das irgendwann mit den Kosovaren auch passieren? Dass irgendwann, dass sie eben so integriert sind oder dass der Schweizer das Verständnis hat wie quasi beim Italiener?
Ich glaube, es hat sich auch schon sehr geändert, würde ich jetzt mal sagen, bis, sagen wir noch, in den 90er Jahren. Und was man eigentlich mehr beobachten kann, ist, dass die Zuschreibungen immer wieder einfach auf andere Gruppen kommen und das sind dann eigentlich die gleichen Argumente. Also bei den Italienern hat man schon gesagt, die haben irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zum Staat und. Nachher hat man es irgendwie, den Kosovo-Albanern gesagt, ihr seid so patriarchal, ihr habt irgendwie ein anderes Verhältnis zum Staat, heute sagt man es jemand anderem. Also es braucht einfach immer, das meine ich, es braucht immer so eine Produktion von jemandem, der anders definiert wird, damit man es mir definieren kann. Und das ist doch gefährlich, die Konstruktion, weil da ist wirklich viel, viel Gewalt auch drin verwickelt letztendlich. Und gerade was die Kosovo-Albaner betrifft, man, der Diskurs heute ist definitiv nicht mehr so wie früher. Es ist, also, es hat wieder andere Gruppen, die jetzt irgendwo im Vordergrund gestellt werden. Man redet heute ja auch, weil heute der Match ist, heute Abend, und der zeigt sich natürlich die ganz nationalistische Konstruktion, wo man es zu tun hat, und wo man immer dann wirklich auch sich muss fragen, wieso redet man von Kosovo-Albanern, wenn sie Schweizer sind, zum Beispiel, oder? Also, es ist ja, also, ja, sie haben Schweizer Nationen, spielen dafür die Schweizer Nationen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dann das irgendwie so zu benennen, zum Beispiel?
Sie sagen, das hat schon ein Umdenken ja stattgefunden. Hat das auch mit der Berichterstattung in den Medien zu tun? Weil lange ja Menschen mit kosovarischen Wurzeln so ein als die Bösen und Gefährlichen dargestellt worden sind. Oder ich meine auch, es ist politisch ja immer sehr viel auch so geschürt worden in diese Richtung. Hat sich das ein bisschen verbessert?
Ich finde, die Medien haben da schon auch eine ziemliche Rolle in dieser ganzen Migrantisierung und auch Rassisierungsgeschichten, würde ich mal sagen. Das ist ganz klar. Es wird schon auch häufig sehr undifferenziert berichtet. Und wie gesagt, das berichtet wirklich auch Schaden an, weil das macht etwas mit den Leuten. Es macht wirklich etwas mit den Leuten. Vor allem, wenn sie da aufgewachsen sind, da in der Schule sind, irgendeinen super Job haben, nachher heiratet jemand vom Land der Eltern und nachher ist es ein riesen Drama, auch im Zivilstaatsamt und. Ich meine, das macht etwas mit den Leuten, oder? Also wenn man so klar immer zu verstehen gibt, du gehörst überhaupt nicht dazu.
Da komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was kann die Schweizer Gesellschaft von jungen Kosovaren vielleicht sogar noch lernen?
Ich finde, häufig Migrantisierte oder auch Leute sind wahnsinnig kreativ. Weil sie müssen sich beweisen, sie müssen sich durchbeissen, sie müssen Strategien entwickeln, sind häufig auch sehr erfolgreich eigentlich, letztlich, wenn man es vergleicht mit dem sozialen Status der Eltern. Und das, denke ich, ist, muss man wirklich auch anerkennen. In Situationen, die nicht einfach sind, die schwierig sind, dass man sich kann dann irgendwie so durchbeissen kann. Trotz Diskriminierung, trotz Rassismus. Also um es ganz klar auf den Punkt zu bringen. Das finde ich, ist eine Leistung.
Vielen Dank, Frau Dahinden, für das spannende Gespräch und für Ihre Zeit hier im Durchblick.
Danke vielmals für die Einladung.
Was sind deine Gedanken und Gefühle zum Thema Migration und Zerrissenheit zwischen zwei Welten? Schreib es uns doch in die Kommentare. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder wo du sonst deine Podcasts hörst, damit in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und ich verabschiede mich für heute und übergebe das Wort an Reto Scherer mit einem Random Fact.
Am Morgen sind wir gut 1 cm grösser als am Abend. Das, weil sich die Bandscheibe über die Nacht ausdehnt und sich am Tag wieder zusammenzieht.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.